Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Wir hier von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM, wir haben uns ja in den letzten 5 Episoden sondermäßig, spezialmäßig sehr intensiv mit dem Thema Podcasts und dem Podcast-Markt beschäftigt. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle für all die Rückmeldungen per E-Mail, Instagram, LinkedIn oder auch Messenger. Wir haben ja natürlich ehrlicherweise gehofft, dass dieser Schwerpunkt viele Leute interessieren wird, aber dieses riesige Interesse und die vielen Rückmeldungen, das hat uns doch im positiven Sinne überrascht. In der heutigen Episode weiten wir nun den Blick wieder ein bisschen und ehrlicherweise nicht nur ein bisschen, denn wir gucken auf das ganz große Ganze und damit natürlich auch auf die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen. Corona-Hilfen, Rettung von Konzernen, Mehrwertsteuersenkung, Maskenkauf, digitaler Unterricht, Kurzarbeitergeld, Kinderbonus oder auch Impfstoffe. Der Staat hat echt viel Geld ausgegeben und deshalb ist es Zeit für eine Bilanz. Kassensturz heißt passenderweise der Schwerpunkt der aktuellen Brand 1 und darin wagt Professor Stefan Jansen von der Karlshochschule in Karlsruhe den ziemlich großen Wurf, denn er macht für die Brand 1 einen Corona-Kassensturz. Dabei blickt er auf den Staat, die Unternehmen, Privatleute und Gewinner und Verlierer. Bei seinem Kassensturz kommt Stefan Jansen zu dem Schluss, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie lösen wohl keinen Umsturz aus, wir sollten aber schon umdenken. Und genau darüber wollen und müssen wir natürlich sprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir das in dieser Podcast-Episode tun. Hallo Herr Jansen.
Grüße, Herr Bollert.
Fangen wir vielleicht auch mal ganz vorne an und gucken ins staatliche Portemonnaie. Wie leer ist denn die Kasse nach einem Jahr Pandemie?
Ja, also Kassensturz ist ja, und das ist der Spoiler wahrscheinlich dieses Podcasts, der Vorgang, wenn man die Kasse umdreht und dann Scheine und Münzen zählt. Das war tatsächlich dann doch bei diesem Kassensturz nicht möglich. Es hat nicht geklimpert, man hat nichts gehört. Das heißt, konkret hatten wir einen Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020. Darauf beziehen sich jetzt die Daten auch. Für 2021 sind wir ja noch in der Erhebung. Aber in 2020 hatten wir einen Rückgang der Steuereinnahmen um knapp 14% bei einem gleichzeitigen Anstieg der Ausgaben um 29%. Das heißt, da passt nicht so richtig was zusammen. Das muss man über Kredite finanzieren. Man muss aber auch fairerweise sagen, es ist die höchste Ausgabenquote am Bruttoinlandsprodukt des Staates seit 1993 mit der gleichzeitig niedrigsten Deckung dieser Ausgaben durch entsprechende Einnahmen, die wir in der Bundesrepublik überhaupt hatten. Also von daher schon ein historischer Kassensturz mit ohne Geklingel.
Schade eigentlich, aber Sie schreiben, wir müssen über die Corona-Kasse reden. Warum müssen wir dann darüber reden oder schreiben?
Naja, also es gibt natürlich eine Vielzahl von Moralisierungen, die eben in diesem Thema der Staatsverschuldung liegen. Und es gibt eine Vielzahl von Moralisierungen, die auch in der Frage liegen, sind jetzt sofort November, Neustart, Überbrückungshilfen, Kurzarbeitergeld, Dividenden, Auszahlung, die man dann trotzdem noch ausführen kann, sind die geretteten staatsfinanzierten Unternehmen wie TUI und Karstadt eigentlich alle so richtig. Und wenn Moralisierung ins Spiel kommt, das kommt meistens über Medien und auch Verbände, dann muss der Wissenschaftler zweimal nachgucken und die Wissenschaftlerin dreimal, weil wir eben merken, dass auch diese Krise eine weibliche Krise ist. Das heißt, auf der Verliererseite sind mehr Frauen als Männer. Und das sind alles Ausgangspunkte, die ja auch tatsächlich hochspannend sind, weil die Gastronomen sozusagen schließen, der Einzelhandel meckert noch und die Maskenlieferanten reiben sich die Hände. Und die Frage ist, warum kaufen die durchgeimpften Nationen weltweit schon wieder so viele Autos, sodass Deutschland gar nicht merkt, dass es ein Problem hat? Also das sind ein paar Vermessungen. Sie hatten es am Anfang auch gesagt, wenn man einen solchen Kassensturz macht und die gesellschaftlichen Folgen sich in der Tiefe anschaut, dann ist es, glaube ich, jetzt im zweiten Jahr der Pandemie hilfreich. Man guckt eben doch noch mal genauer als nur die Moralisierung als solches zu wiederholen.
Dann gucken wir doch mal genauer auf die Verlierer. Sie haben eine Gruppe schon angesprochen, die Frauen. Wer gehört denn noch zu den Verlierern?
Was man sozusagen tatsächlich feststellen muss, ist, dass es auf der Unternehmensebene, Branchenebene und der Personenebene eine Vielzahl von Unterscheidungen gibt. Da können wir gerne mal kurz einsteigen. Was man sozusagen merkt, ist, derjenige, der seine Altersvorsorge über die Börsen organisiert hat, kam eigentlich ganz gut zurecht. Der DAX ist in der Pandemie in den 12 Monaten nach dem ersten Lockdown um knapp 70% gestiegen. Wir haben 2,7 Millionen ansonsten ja eher börsenmufflige Deutsche, die jetzt in Aktien ganz neu erstmalig investiert haben. Das ist für den Ökonomen in der Regel ein Warnsignal. Das hatten wir das letzte Mal 2001, als dann die Märkte zusammenbrachen. Aber dadurch, dass die Privathaushalte tatsächlich im Homeoffice mehr Zeit haben fürs Trading und gleichzeitig auch mehr Geldvermögen haben, weil sie nicht in Urlaub gefahren sind, weil sie keine Hochzeiten gemacht haben und weil sie eben deutlich weniger konsumiert haben, haben sie eben mit dem Geldvermögen einen großen Vorteil in diesen Neuaktionen auch auf Börsenmärkten. Wir merken aber dann, dass auf der Börse natürlich Unternehmen wie Amazon, Apple, Netflix, Nintendo, Delivery Hero, Sony, Slack und natürlich auch nicht zu vergessen den Online-Händler Zooplus bei den, glaube ich, sechsstellig gewachsenen Welpenzahlen von Hunden und neuen Katzen, dass wir da sozusagen besondere Ausreißer haben. Aber auch Unternehmen wie Airbnb, die im Dezember an die Börse gegangen sind und sich dann wertmäßig schon verdoppelt haben in Zeiten, in denen man Beherbergungsverbot in Hotels hat, zeigt so ein bisschen die Paradoxie in dem Markt. Auch die Unternehmen, die vom Staat gerettet worden sind, haben diese Rettung ganz gut eingepreist. Also an der Börse konnte man in verschiedenen Branchen gut gewinnen. Wenn man sich das dann anguckt auf andere Branchen, dann merkt man, Mensch, Pharma hat sich nicht gut entwickelt. Das liegt daran, dass neben den Impfstoffentwicklern eigentlich kaum jemand mehr Produkte an den Markt bringen konnte, weil wir nach einem Jahr Maske gemerkt haben, wir brauchen gar keine Grippe. Und die Operation macht man auch dann wieder, wenn es gut ist. Also kurzum, diese Branche hat stark verloren. Die Banken haben zum ersten Mal seit Ewigkeiten Gewinne gemacht, unter anderem auch die Deutsche Bank. Das führt natürlich dazu, dass wir da auch entsprechende Boni-Auszahlungen haben in Größenordnung, die uns schwindelig werden lassen. Woran liegt das? Die Banken haben ihre Risiken eingepreist und haben sie gleichzeitig nochmals vom Staat durch Kreditausfalldeckung entsprechend abgesichert bekommen. Das macht so ein bisschen nervös den einen oder anderen. Wir kennen auch den Fall von Daimler, der viele nervös gemacht hat, wie man mit entsprechend 700 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld, 1,4 Milliarden an Dividenden ausschütten kann. Das kann man, das darf man sogar, ist aber eben auch moralisiert. So, und dann gucken wir uns so weitere Branchen an, der Immobilienmarkt. Auch da die Frage, werden die Einzelhändler alle die Gewerbemieten sozusagen mit ihren Insolvenzen senken? Dafür gibt es momentan keine Indikation. Der Wohnungsmarkt ist weiterhin steigend. Viele, die in Städten wohnen, möchten gleichzeitig noch den Bauernhof im Umland. Also das ist ein ganz interessanter Markt, wo man eben merkt, nicht nur Rocket Internet und kriminelle Familienclans in Berlin investieren im Immobilienbereich, weil sie sich damit auskennen, sondern auch die Deutsche Bundesbank sagt, das sind markante Preisübertreibungen, die in der Corona-Krise nochmals gestiegen sind. Ja, wenn man sich anguckt, wer die Verlierer sind, dann sind das tatsächlich Verlierer, die auch schon vorher Verlierer waren. Deswegen kommt meine Analyse eben dazu, dass dieser Kassensturz zu keinem gesellschaftlichen Umsturz führen wird, weil die Verlierer haben weiter verloren. Das sind die Migranten in mehrfacher Hinsicht, weil wir sozusagen dort wesentliche Beschäftigungsverhältnisse, Gastronomie, Hotellerie haben. Wir haben die sozusagen Digitalplattform-Folgearbeitsmärkte mit Lieferpaketen und sonstigen Zustelldiensten, die entsprechend hohem Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Und dann gibt es auch noch eine Vielzahl von ersten Studien, die belegen, dass eben auch die Kommunikation über die Infektionsschutzverordnung und dergleichen bei Migranten nicht in der Form funktioniert haben, weil wir das in Deutschland einfach auch nicht können. Vernünftige Kommunikation, die eben auch diese Gruppen inkludiert. Frauen sind tatsächlich dreifache Verliererinnen. Sie haben die höchste Arbeitsbelastung gehabt, Homeschooling, Homeoffice und die klassische Home-Organisation, sind in schlechter bezahlten Branchen angestellt gewesen, schneller in Kurzarbeit gewesen und auch bei den Selbstständigen sind sie mit einem Drittel stärker von der Insolvenz betroffen gewesen, da sie überproportional eben in den Branchen arbeiten, die eben hochgradig durch die Lockdowns betroffen waren. Die unteren und mittleren Einkommensschichten haben auch stärker verloren als die höheren. Auch die höheren haben verloren, aber dafür gibt es Vorsorge. Die Kinder sind sicherlich, und das werden viele Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer belegen können, neben der Spielsucht sozusagen eben tatsächlich auch in einer Sehnsucht nach Schule, was man selten kannte. Aber die Situation ist, dass die psychische Belastung bei den Kindern nach zum Teil jetzt über einem Jahr auch nicht mehr Präsenzunterricht wirklich massiv betroffen. Diese Studien werden erst in den nächsten Jahren belastbarer werden, was das auch wirklich bedeutet. Aber jeder, der ein Kind in der Pubertät hat, weiß, wovon ich spreche. Wenn man sich das regional anguckt, und das ist vielleicht sozusagen ein letzter Punkt, dann merkt man, dass die ganzen Wirtschaftshilfen tatsächlich, wir würden sozusagen in der Digitalsprache sagen, South by Southwest, also es ging in den Süden und in den Südwesten. Das heißt, der Osten hat tatsächlich massiv verloren, weil eben dort im Wesentlichen kleinere Unternehmen und Dienstleister präsenter waren. Und die Förderung gehen im Wesentlichen vor allem auch über Kurzarbeit und andere Maßnahmen an die Unternehmen, die in den strukturstarken Wirtschafts- und Industrieregionen unterwegs sind. Also kurzum, da ist schon eine Menge passiert und da kann man auch ab und an unter drei, wie man das hier in Berlin sagt, also ganz vertraulich mit unterschiedlichsten Gruppen sprechen. Es ist ziemlich viel Wut, Groll und bei manchen sogar noch mehr im Spiel, weil es eben tatsächlich Ungerechtigkeiten aufzeigt und eben auch die Verlierer kaum wissen, wie sie an psychische Betreuung kommen, weil auch die ist um 40% stärker in der Nachfrage. Und das heißt, die psychiatrischen und psychologischen Beratungen haben hier einen Boom, den wir uns wahrscheinlich so vor anderthalb Jahren hätten noch gar nicht vorstellen können.
Das ist jetzt schon mal ein ganz schöner Rundumschlag gewesen. Bleiben wir vielleicht beim letzten Aspekt einfach mal. Der Osten. Warum ist der Osten sozusagen ja besonders wenig gefördert worden? Weil es hier einfach deutlich weniger große Unternehmen gibt? Oder wie kann man sich das erklären?
Genau, also das ist einer der Faktoren. Im Grundsatz muss man eben sagen, es liegt an der Struktur, also die Automobilindustrie, die uns ja durch das 20. Jahrhundert gefahren hat, konjunkturell, ist natürlich immer noch in der Schwerpunktsetzung auch bei solchen Maßnahmen. Wenn man sich die Kurzarbeitergeldverteilung anguckt, dann sind die halt im Wesentlichen in der Automobilwirtschaft dann angekommen und die sitzt kaum mehr in Ostdeutschland, beziehungsweise es werden dort sogar zum Teil noch Werke geschlossen. Volkswagen hat auch Werke geschlossen. Das ist sozusagen einer der Hintergründe. Die andere Situation ist eben die, dass die Rettungspakete so gebaut sind, dass eben Gastronomen und Einzelhändler als Unternehmer dann die Förderung bekommen, wenn sie etwas unterlassen. Also Stichwort Fixkosten bei Überbrückungshilfe 3 und die gleiche Instrumente. Da ist es so, ich habe nun selbst auch noch ein Handelsunternehmen. Und wenn man das ökonomisch durchrechnet, ist es einfach sinnvoll, man hält die Kunden ab vom Konsum oder von der Nachfrage, weil die Förderungen so strukturiert sind, dass man im Grundsatz, wenn man den Laden geschlossen hat, sozusagen geringere Verluste macht, als wenn man sie öffnet. Und das ist in Ostdeutschland einfach überpräsentierter. Das ist eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung aus dem März 2021, die da sehr deutlich auf diese unterschiedlichen Förderinstrumente hingewiesen hat. Auch Elektromobilität ist da ein starker Förderhebel, der dann eben in Ostdeutschland auch nicht ankam.
Dann zoomen wir noch ein bisschen raus auf den Staat nochmal. Da finde ich ja ganz spannend, dass Sie beim Kassensturz auch nochmal festgestellt haben, dass die Schulden, die allermeisten Schulden, tatsächlich der Bund leistet und nicht die Länder oder die Kommunen.
Ja, also ich glaube, Herr Bollert, Sie wären ja auch super gerne beim Candy Crush Spielen bei den Ministerpräsidentenkonferenzen dabei gewesen, muss man ja fast sagen, weil jetzt haben wir eine Bundesnotbremse und irgendwie versuchen wir das jetzt politisch anders zu lösen. Aber in der Tat ist das Verhältnis zwischen Bund und Ländern in einer Art und Weise auseinandergerutscht, die für mich als Ökonom auch erstmal spannend ist, weil die Länder haben natürlich ihre Maßnahmen und Zustimmung offenkundig auch konditioniert. Also das heißt sozusagen tatsächlich unter Bedingungen gestellt, die auch Übernahmen entsprechend der eigenen Einnahmenausfälle und dergleichen betrifft. Aber es ist in der Tat so, wir haben 218 Milliarden neue Schulden vom Bund genehmigt bekommen, von denen im letzten Jahr 150 Milliarden auch tatsächlich aufgenommen wurden. Bei den 16 Bundesländern wurden 116 Milliarden genehmigt, also etwa 100 Milliarden weniger. Und davon wurde nur rund die Hälfte aufgenommen. Und das zeigt sich eigentlich bei allen weiteren Hilfen auch, dass der Bund überall eingesprungen ist, wo die Länder eigentlich hätten ihren Anteil zahlen müssen. Und man kann im Grundsatz sagen, dass die Länder ausgesprochen gut verhandelt haben in dieser Aufteilung der Lasten. Das zeigt sich sicherlich, als zum Beispiel die Einnahmeausfälle der Länder bei der Mehrwertsteuersenkung oder die Gewerbesteuer, das ist eine reine Gemeindeabgabe, tatsächlich dann vom Bund auch noch übernommen werden mussten, obwohl nun der Bund damit eigentlich wirklich gar nichts zu tun hat. Also das zeigt sich dann abschließend auch in den Garantierahmen für die Hilfskredite. Das sind 833 Milliarden Euro. Viele wundern sich jetzt auch, über wie viel sozusagen Nullen man noch reden kann, wenn es wirklich in die Tiefe dieser Hilfspakete und Kreditgarantierahmen geht. Aber wir reden über solche Volumen. Und diese 833 Milliarden Euro sind zu 90% in der Garantieübernahme durch den Bund getragen. Also daran zeigt sich, diese neue Arbeitsteilung zwischen Bund und Ländern ist auffällig und sie ist vor allem wohl auch motiviert durch die Schuldenbremse, weil neben der Notfallbremse, die wir uns sozusagen jetzt für die Infektionsschutzverordnung da überlegt haben, gibt es immer noch das, was wir als Schuldenbremse kannten, was wir als Maastricht-Kriterien auch im europäischen Kontext kannten, alles Maßnahmen, um eigentlich die Verschuldungsraten in der EU und eben auch in Deutschland in einem sozusagen handelbaren Rahmen zu halten. Das ist alles ausgesetzt und wird aber gegebenenfalls wieder einsetzen. Und davor haben die Länder Angst, weil sie dann relativ schnell inflexibel in ihren entsprechenden Ausgaben verhalten werden. Und das ist der Grund, warum da viel sozusagen verhandelt worden ist und deswegen ich mir das so vorstelle als ein zwar politikberatend erfahrener, aber trotzdem natürlich ansonsten Politik-Laie, wie man solche Deals sozusagen zwischen Bund und Ländern hin und her schiebt. Die Länder haben das Ding absolut auf ihre Seite gezogen, was die Vorteilsnahmen aus dieser Pandemie-Finanzierung betrifft.
Kann also Candy Crush vielleicht doch durchaus hilfreich sein in solchen Verhandlungen. Überhaupt hat ja der Staat viele Dinge ausprobiert. Sie haben es auch schon angesprochen, Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel, das war so ein Ding. Da sollten ja Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet werden. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, das kommt vereinfacht gesagt zu dem Ergebnis, hat eigentlich gar nichts gebracht, oder?
Genau, also die Frage war ja tatsächlich die, welche Hilfsmittel kann man wie sozusagen zu verschiedenen Zielen auch in Einklang bringen und die Analyse, die hier sozusagen gemacht worden ist, was hat eigentlich was gebracht, diese Mehrwertsteuersenkung für 6 Monate oder eben die Kinderbonusauszahlung. Und wenn man das sozusagen auf der rein finanziellen Seite miteinander vergleicht, dann sieht man, die Mehrwertsteuer hat etwa 20 Milliarden Euro an Einnahmen gekostet, den Staat, wie gesagt, jetzt dem Bund. Und das sind tatsächlich bei dem Kinderbonus nur gerade ein Fünftel davon. Ne? Also das heißt, wir haben da etwas über 4 Milliarden Euro, die ausgegeben worden sind für einen Kinderbonus. Und jetzt ist die Frage, gut, das sind die sozialen Einnahmenausfälle beziehungsweise zusätzlichen Ausgaben, aber was hat das für eine Wirkung gehabt? Und diese Wirkung zeigt sich, dass der eben fünffach kleinere Kinderbonus von etwa 300 Euro pro Kind im Verhältnis sozusagen tatsächlich zum eingesetzten Steuergeld den doppelt so großen Effekt hatte im Vergleich zu der Mehrwertsteuersenkung. Und das ist tatsächlich auch insofern nachvollziehbar, als dass eben auch wenn in Ganztagsschulen das Mittagessen sozusagen jetzt wegfällt und die Familien gerade im unteren Einkommensbereich dann eben selber kochen müssen, einkaufen müssen und so weiter, dann sind diese Kinderbonuszahlungen eben sehr, sehr schnell direkt im Konsum und helfen währenddessen Mehrwertsteuersenkungen eben tatsächlich zum Teil dann ja bei den Händlern auch verblieben sind, weil die das nicht weitergereicht haben oder am Ende des Tages man sich in der Pandemie vielleicht auch noch mal überlegt hat, ob der bisherige Konsum, den man so hatte, auch das ein Schwerpunkt von Brand 1 mal gewesen im Herbst, ob dieser Konsum eigentlich so notwendig ist. Also wie viel Jogginghosen und Gartenartikel für den Balkon und Wohnungseinrichtungen braucht man eigentlich wirklich? Also kurzum, das hat nicht so ganz geklappt. Deswegen muss man aus einer rein forscherischen Perspektive sagen, wenn wir jetzt in die 5. und 6. Welle gehen, dann weiter Kinderbonus statt Mehrwertsteuersenkung.
Was Sie auch aufschlüsseln in dem Beitrag in der Brand 1, den man natürlich nachlesen kann im aktuellen Heft, das sei an dieser Stelle schon nochmal erwähnt. Da schlüsseln Sie zum Beispiel auch auf, wer welche Schulden gemacht hat und unterscheiden zwischen guten und schlechten Schulden. Also Sie meinen, viele Unternehmen haben in Deutschland keine optimale Verschuldung. Was meinen Sie denn damit? Was ist denn das?
Also die guten Schulden sind die Schulden, die man tatsächlich dafür aufnimmt, um sinnvolle Investitionen zu tätigen, die sogar eine Rendite erzielen könnten hinterher. Die schlechten Schulden sind die, die man tatsächlich für konsumtive Ausgaben hat. Ne? Also wir erinnern uns, das waren dann irgendwie Donald Duck-Hefte und Süßigkeiten. Also Dinge, die sozusagen tatsächlich auch sinnvoll waren und sehr viel Spaß gemacht haben, aber relativ geringe Renditen erzielt hatten. So, und Unternehmen sollten das natürlich im Grundsatz auch machen. Der ehrbare Kaufmann ist ja kein Kaufmann, der alles aus dem Eigenkapital macht, sondern der hat einen optimalen Verschuldungsgrad. Und dieser optimale Verschuldungsgrad hängt mit den Kapitalkosten zusammen. Das heißt also, in der Regel sind die Kapitalkosten für Fremdkapital, also Darlehenszinsen, niedriger als Eigenkapitalzinsen, also das, was man Aktionären oder eben auch sich selbst als Eigenkapital auszahlen will. Deswegen ist der optimale Verschuldungsgrad der bei Unternehmen, der eben die Kapitalkosten insgesamt senkt, das heißt eben auch eine optimale Verschuldung eingeht, obwohl man sie gegebenenfalls gar nicht braucht, was bei vielen Familienunternehmen beispielsweise der Fall ist. Und das hängt sozusagen dann in den Unternehmensverschuldungsgraden auch zusammen. Wir haben uns das mal international angeguckt. Wir sehen beispielsweise, dass Frankreichs Unternehmensschuldenquote, also das ist sozusagen, wie viele Unternehmen haben eigentlich, wie viele Schulden in Frankreich gemessen am französischen Bruttoinlandsprodukt. Und da hat Frankreich das erste Mal China überholt. Das heißt, sie haben insgesamt an Unternehmensschulden 150% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist ordentlich. In Deutschland ist es deutlich defensiver. Wir haben also etwas geringere Verschuldungsanstiege auf Unternehmensseite. Aber diese Unterscheidung, weil Sie sie ansprachen, zwischen guten und schlechten Schulden, finde ich ja tatsächlich auch, wenn wir sozusagen an diese Moralisierung der Verschuldung denken, also wer hat das eigentlich zu zahlen, Stichwort Generationsgerechtigkeit und dergleichen, ist es natürlich spannend, eigentlich den Staat genauso darauf hin zu beobachten, macht er eigentlich gute oder schlechte Schulden? Und sind das konsumtive Verausgabungen oder sind das investive Verschuldungen, in denen auch zukünftige Generationen möglicherweise, Stichwort Verkehrspolitik, Digitalpolitik, Bildungspolitik, gegebenenfalls sogar Gesundheitspolitik, in denen diese zukünftigen Generationen von den aktuellen Investitionen tatsächlich profitieren. Und da muss ich ganz offen sagen, da haben wir beim Staat tatsächlich in mehrfacher Hinsicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Das heißt, die Kritik ist nicht daran, Mensch, was hat denn der deutsche Staat, was hat denn der Olaf Scholz da für eine Bazooka rausgeholt? Im Übrigen ist Bazooka sozusagen eine Kriegshandfeuerwaffe, ohne Rückstoß, die einer Trompete sozusagen, nämlich der Bazooka, entlehnt ist. Und diese Trompeten und Posaunentöne, die wir sozusagen jetzt so auch breitbeinig aus der Politik hören, wir müssen uns mehr verschulden, ist im Grundsatz alles nicht das Problem. Das ist auch nicht die Generationsungerechtigkeit, wenn wir uns hier höher verschulden. Aber wir sollten stärker und vielleicht auch intergenerativer darauf gucken, für wen verschulden wir uns eigentlich mit guten und schlechten Schulden. Und da muss ich ganz offen sagen, hat Deutschland in den letzten Jahren zwar vieles richtig gemacht, was die Rückfuhr der Verschuldungsquoten und dergleichen anbetrifft, aber relativ überschaubar agiert, was die investiven Maßnahmen anbetrifft für gute Verschuldung in die Zukunft.
Können Sie das konkret machen? Also können Sie mal sagen, was eine schlechte Maßnahme oder eine schlechte Idee ist, um dafür Schulden aufzunehmen und eine gute für die Zukunft, wie Sie es nennen, generationsgerechte Investitionsschulden?
Ja, also wenn man sich anguckt, wie sich die konsumtiven, die investiven Ausgaben des Staates entwickelt haben, dann sieht man eben schon sehr deutlich, dass wir bei konsumtiven Ausgaben in Deutschland jetzt 2020, nochmal auch Pandemiejahr, bei knapp 400 Milliarden Euro liegen. Das heißt, das sind alles Ausgaben auch für das Transfersystem und Dinge, die sozusagen auch Fragen betreffen der Staatsorganisation selbst. Und wir haben 50 Milliarden, also ein Achtel die sozusagen in investive Maßnahmen reingehen. Diese investiven Maßnahmen könnten beispielsweise eben Digitalinfrastrukturen sein, das können auch die Fragen der Zukunftsfähigkeit des Bildungssystems sein, das können Forschungsinvestitionen sein, die jetzt etwas ansteigen. Aber das sind eben Maßnahmen, die uns sozusagen in einem ja doch relativ deutlich geprägten Wirtschaftskontext noch aus dem 20. Jahrhundert, also Maschinenbau, Automobilwirtschaft und so weiter, sozusagen treiben, müssen wir tatsächlich im 21. Jahrhundert doch in andere Geschäftsmodelle auch investieren. Und ich habe selber lange Jahre im Innovationsdialog der Bundeskanzlerin gearbeitet bei der Hightech-Strategie der Bundesregierung und auch in der Forschungsunion des Bundesforschungsministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums. Und ich war ehrlich gesagt immer wieder etwas überrascht über die Form der investiven sozusagen Ausgaben, weil sie doch in der Regel sehr zeitgenössische Technologien förderten und sich weniger um Geschäftsmodellinnovationen und andere Fragen kümmern, sodass wir heute sozusagen etwas neidisch bis hin auch zu kritisch darauf schauen, dass in Zukunftsindustrie in Deutschland noch relativ wenig Anteile zu haben scheint. So, und das sind, sagen wir mal, eher die wirtschaftspolitischen investiven Fragestellungen, die hier im Vordergrund stehen. Aber es sind eben auch tatsächlich Fragen, die durch das Brennglas Corona jetzt aufgekommen sind. Wenn man in Gesundheitsämtern keinen Zugang zu YouTube-Tutorials hat, wie man ein Faxgerät bedienen kann als jüngere Generation, die das nicht mehr kennt, dann zeigt sich, glaube ich, hier, dass wir da wirklich Nachholbedarfe haben. Und die Nachholbedarfe sind eben nicht nur im Straßenbau für die nächste Autobahn, weil wir eben tatsächlich wohl auch uns in Zukunft anders bewegen werden als mit privaten Autos auf zusätzlichen Autobahnspuren, sondern wir brauchen eben andere Infrastrukturen, die im 21. Jahrhundert uns hier nach vorne fahren. Und diese Debatte empfinde ich insgesamt als noch zu schwach geführt, medial auch als zu schwach geführt, weil da werden dann die absoluten Zahlen, die Verschuldung und so weiter hochgefahren. Ich finde sie aber auch intergenerativ etwas zu schwach geführt. Und da wäre meine Anregung eben tatsächlich auch, dass wir für diese Frage der guten und schlechten Schulden, die ja irgendwie immer die nächste Generation, zum Teil die ungeborene Generation zurückzahlen soll, dass wir dort sozusagen diese Generation eben systematischer mit einbauen in die Entscheidungsprozesse. Das heißt, ich möchte da eine Jugend, eine Zukunft, eine digitale, eine Diversitätsquote bei der Haushaltsplanung, auch der Haushaltskontrolle sehen. Und das ist, glaube ich, noch etwas anspruchsvoller als ein Sachverständigenrat zur Begutachtung gesamtwirtschaftlicher Entwicklung oder Bundesrechnungshöfe oder dem Bund Deutscher Steuerzahler oder solche Institutionen, die ja auch aus den letzten Jahrhunderten kommen. Sondern da braucht es ein bisschen mehr Klugheit. Deswegen wäre mein Gefühl, wir könnten da tatsächlich ein bisschen Nachhilfeunterricht noch uns selber gönnen. Und die steckt eben auch in der nächsten Generation. Das heißt also klimagerechte Stadtumbauten, das ist sicherlich eines der massivsten Themen, die auch auf der europäischen Ebene jetzt ja auch angeschoben worden sind mit dem Horizon Europe Programm. Aber das sind Themen, wo ich einfach spüre, da sind wir fast ein bisschen sediert von unserem Erfolg des 20. Jahrhunderts und auch der Frage, können wir uns das eigentlich leisten, jetzt in solche Rettungsmaßnahmen einzusteigen, die die Pandemie mit sich bringt. Und die kurze Botschaft ist, ja, wir können uns das leisten. Zweite Nebensatz ist aber, wir müssen uns noch viel mehr leisten. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir uns einfach vielleicht auch wie in den USA massiv verschulden und das vielleicht auch politisch sozusagen motiviert sein mag, sondern ich möchte vor allem den Dialog, das Selbstgespräch der Gesellschaft sozusagen aktivieren über Politikberatung, Wissenschaft, Fridays for Futures, verschiedenste andere Initiativen, die sozusagen auch da einfach die Themen aufwerfen, was wollen wir in Zukunft eigentlich an Erträgen, an Infrastruktur haben, damit wir in Zukunft auch die Schulden zurückzahlen können, die wir aktuell aufgenommen haben.
Eine ganz spannende Idee, die ziemlich am Ende Ihres Artikels dann kommt, ist, dass Sie vorschlagen, den Bundeshaushalt, und da sind Sie auch nicht der Erste, der das vorschlägt, anders aufzustellen, also eher wie eine Unternehmensbilanz. Was würde das denn bringen?
Es ist in der Tat so, das ist ein würde wahrscheinlich sagen, ich bin nun parteilos und auch generell sozial- und politikberaterisch nur wissenschaftlich unterwegs und nicht parteinehmend. Aber wenn ich mir jetzt in Berlin-Neukölln ein Späti angucke, dann hat der tatsächlich eine deutlich deutlich transparentere, meistens auch elegantere sozusagen Controlling-Logik. Was kommt für Waren rein, was muss ich abschreiben, muss ich Altersvorsorge haben, muss ich Rückstellungen bilden. All das gibt es im Bundeshaushalt nicht. Das heißt, das ist die schlichteste Eleganz, mit der man arbeiten kann. BWLer wundern sich da tatsächlich regelmäßig. Makroökonomen freut es, weil es natürlich auch dann einfacher zu vergleichen ist. Aber Fakt ist, wir haben da eine fehlende Transparenz. Das heißt, da werden Billionen von Euros in Einnahmen-Ausgabenrechnungen verarbeitet, die selbst Berliner Startups, glaube ich, schon besser beherrschen, vielleicht sogar auch digitalisiert haben, weil auch das eine Erkenntnis in der Corona-Krise. Die Rettungspakete sind so geschnürt worden, weil die Finanzämter nicht so digitalisiert sind, dass sie die Daten einfach selbst bereitstellen können, die man dann als Antragsteller oder Steuerberater mühsam wieder zurückliefern muss. Also kurzum, da gibt es tatsächlich Nachholbedarf. Konkret heißt das, im Bundeshaushalt sind keine Abschreibungen drin, es sind keine zukünftigen Zahlungsverpflichtungen drin. Also zum Beispiel das Rentensystem, das ist ja bei Beamten nicht unerheblich. Wir haben auch keine Transparenz über die Vermögenswerte. Also was gehört eigentlich Deutschland, wenn man sich Immobilien oder andere Werte anguckt? Deswegen ist in der Tat der Vorschlag ein relativ simpler, einfach eine vernünftige Unternehmensbilanz aufzubauen. Die ist relativ kostengünstig zu realisieren und könnte auch ein bisschen Vertrauen bei den Bürgern gewinnen, dass man irgendwie eine Ahnung hat, dass auch Politik eine Ahnung hat, was sie da eigentlich regelmäßig in Nachtragshaushalten entscheiden. Also das ist schon eine Forderung, die man über Jahrzehnte zurückdatieren kann, die aber, finde ich, jetzt nochmal sehr offenkundig geworden ist vor dem Hintergrund dessen, was man eben leider auch in Deutschland feststellen muss. Wir sind zwar irgendwie extrem gut, ein Exportweltmeister gewesen und haben irgendwie das Gefühl, dass wir das Nachkriegsdeutschland sehr gut wirtschaftlich entwickelt haben. Guckt man aber auf die, sagen wir mal, wir nennen das so, den Finanzalphabetismus, den Wirtschaftsalphabetismus, dann merken wir sind in Deutschland tatsächlich Analphabeten. Also wir haben sehr, sehr wenig Wirtschafts-Know-how. Wir haben insgesamt auch im Schul- und Bildungsbereich, selbst bei BWL-Studenten übrigens, die Fähigkeiten verloren, Bilanzen zu lesen oder sich sozusagen wirklich mit solchen Fragestellungen komplexer auseinanderzusetzen. Und das hilft nicht, das müssen wir leider wieder machen, weil das Thema der Pandemien, das Thema des Klimaschutzes, also dem Umbau einer ökologisch-sozialen, digitalen Marktwirtschaft, das wird uns einiges an Komplexität abverlangen. Das heißt, da braucht es, Herr Bollert, noch einige Podcasts, es braucht noch einige Brand 1-Ausgaben dafür, wirklich ein Verständnis von dieser Komplexität zu bekommen. Und da sind wir tatsächlich manchmal etwas faul.
Stefan Jansen sagt das. Er ist Professor für Management, Innovation und Finanzierung in Karlsruhe und Berlin. Und ich danke sehr für das Gespräch, für die sehr, sehr umfangreichen Einblicke und Berechnungen und ja auch für die Gedanken, ich sag mal, wie man das vielleicht in Zukunft besser machen kann.
Vielen Dank Ihnen, Herr Bollert, dass Sie das möglich gemacht haben, dass es den einen oder anderen gibt, der sich da jetzt reindenken kann. Ich freue mich auf die Reaktionen und bedanke mich fürs Gespräch.
Und den Text Stürze und Umstürze könnt ihr in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Kassensturz lesen. Die findet ihr online auf brand1.de, ganz klar, oder natürlich bei eurem Lieblingskiosk, vielleicht sogar in Berlin-Neukölln oder sonst wo. Wir würden uns natürlich freuen, wenn euch dieser Podcast hier gefällt und wenn ihr dann Freunden, Kollegen oder Bekannten diesen Podcast auch weiterempfehlt, denn das hilft uns dabei, weiter gute Arbeit zu machen. Den Brand 1 Podcast gibt es zum Beispiel auch bei dieser. Klickt dort einfach unter dem Podcast-Cover auf das Herz und dann folgt ihr schon unseren Podcast. Natürlich findet ihr uns auch auf allen anderen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Amazon Music. Und für Fans offener Plattformen empfehle ich Podcatcher wie Podcast Addict, Overcast oder auch Pocket Casts. Das war's dann auch für heute, für diese Woche. Wir hören uns nächsten Freitag dann wieder. Ich sag tschüss, bis bald. Ciao, ciao.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Tobias Hausdorff. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.